Hallo meine lieben Freunde und alle Leute, die sich angesprochen fühlen wollen, nachdem ihr auf diese tolle Episode geklickt habt, wisst ihr ja schon, heute geht's um Aristoteles. Heute möchte ich ein bisschen technischer, philosophischer über Aristoteles reden. Genauer gesagt über die Metaphysik von Aristoteles. Da ich meine Bachelorarbeit, ich habe einfach ressourcensparend mir gedacht, ich rede jetzt einfach ein bisschen über meine Bachelorarbeit, Aristoteles und Nagarjuna verglichen habe in Bezug auf zwei verschiedene Dinge, und zwar Selbstexistenz und, jetzt weiß ich meinen eigenen Titel nicht mehr, Selbstexistenz und Substanz. Und da sind mir ein paar interessante Sachen aufgefallen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich die perfekte Option, um mal eine neue Episode zu machen. Gut, fangen wir direkt an. Also, in der nikomachischen Ethik, also wir reden jetzt hauptsächlich über die Metaphysik, aber in der nikomachischen Ethik ist ziemlich gut kondensiert, wo bei Aristoteles Wahrheit zu finden ist. Ich zähle jetzt erstmal alle auf und erläutere dann alle. Also, es gibt zum einen die Techne, die Phronesis, die Episteme, die Sophia und den Nous. Techne und Phronesis haben immer mit der Veränderlichkeit in der Welt zu tun. Also die Techne, daher haben wir heute unser Wort der Technik bzw. der Technologie, dreht sich darum, wie man etwas in der Welt hervorbringen kann. Im Gegensatz zu der Physis, das ist das altgriechische Wort für die Natur, die sich immer selbst hervorbringt, so wie eine Blume sich selber hervorbringt, liegt der Ursprung in der Techne oder bei einer sachkundigen Handlung in einem Herstellenden. Ganz einfacher Vergleich. Die Blume bringt sich selbst hervor, aber die Statue, die von einem Bildhauer hervorgebracht wird, findet ihren Ursprung nicht in der Natur, sondern in dem Bildhauer selbst. Und somit wird dort Techne und die Physis unterschieden als eine Form von etwas bringt sich selbst hervor und etwas wird von einem anderen hervorgebracht. Die Phronesis auf der anderen Seite meint sowas wie Vernünftigkeit und das bedeutet, dass man immer das Beste für den Menschen auf eine gesellschaftliche Hinsicht bezogen auswählt. Techne und Phronesis sind also immer relative Erkenntnis und meint damit, das Beste in den Umständen, in denen wir uns befinden, auszuwählen. Sei es in der Technik, dass wir sagen, wir können aus genau diesem Stein das bestmögliche Bild hervorbringen, oder sei es, wir können genau in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, für die Gesellschaft das Beste auswählen und auch das Beste hervorbringen. Heidegger sagt da beispielsweise dazu, dass die Techne eine Sichtbarmachung ist, also etwas aus etwas noch nicht vorhandenem zeigen können. So, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Bildhauer, der aus diesem Marmorblock eine gewisse Statue haut und daraus oder dadurch erst die Statue sichtbar macht. Also Techne und Phronesis sind also keine absoluten Wahrheiten, sondern sie sind abhängig von den Umständen. Als drittes hatte ich genannt die Episteme bzw. die Wissenschaftlichkeit. Und die Episteme ist die Lehre von korrekten Schlüssen. Also sie setzt bestimmte Sachen voraus, also die Prinzipien, die Arche, also das Erste, das Prinzip und diese Annahmen werden selbst nicht dort reflektiert, sondern sie beschäftigt sich mit der Frage, was sind korrekte Schlüsse? Also wie können wir wirklich richtig schließen und hat somit irgendwo in der Beweisführung das eigene Gebiet. Also Episteme geht auch nicht direkt unmittelbar auf die Ursprünge. Weisheit und Nous, Sophia und Nous sind in der Metaphysik die beiden Bereiche des Wissens, die letzte Erkenntnis beanspruchen können. Die Weisheit kennt nämlich die Prinzipien und Ursprünge und leitet von diesen Ursprüngen und Prinzipien allgemeine Sachen ab. Also sie versteht diese Prinzipien und Ursprünge und kann diese auch lernen. Der Nous ist weniger ein wirklicher Bereich der Wahrheit, wie es jetzt beispielsweise die Weisheit ist, sondern ist mehr ein Teil der Seele. Und der Begriff des Nous kommt aus dem Optischen. Der Nous findet somit gleichzeitig irgendwo in der Psychologie von Aristoteles seinen Platz, aber bedeutet dann dementsprechend auch oder hat auch Bedeutung in der Metaphysik. Denn Nous, so wie wir es übersetzen würden, mit Verstand, was jetzt auch nicht mehr ganz richtig ist, weil Verstand kommt von Verstehen und trägt schon eine akustische Auffassungsweise von etwas mit sich, während Nous eben das Optische meint. Wir würden es nur am annäherndsten irgendwo mit Verstand oder Verstehen übersetzen. Der Nous erkennt das Letzte mit Evidenz und das sowohl in der Praxis, also das Praxis beschäftigt sich immer mit dem Einzelnen, aber auch das Letzte in den Begriffen und Prinzipien in einer Theorie, also das Allgemeine. Erkenntnis meint bei Aristoteles, dass man weiß, was die Dinge sind. Und was die Dinge sind, bedeutet zu wissen, was das Eidos ist. Eidos ist ein Begriff, den man sowohl als Art als auch als Form übersetzen kann. Also das ist die Form eines Dinges oder die Art eines Dinges. Und es gibt da diese interessante Indifferenztheorie, weil ja Art etwas ist, das im Endeffekt über dem Einzelnen steht und Form etwas ist, was das Einzelne von anderen Einzelnen unterscheidet, also somit etwas Allgemeines und etwas Einzelnes ist, dass Eidos gedacht werden muss als etwas, das beides vereint. Also das Eidos als Form und als Art ist ein ausdifferenziertes Einzelnes, welches als Ganzes mit seinen einzelnen Teilen identisch ist. Das bedeutet, sobald man die Form eines Dinges gesehen hat, zum Beispiel sobald ich die Tasse vor mir gesehen habe und die Form erkannt habe, kenne ich alle anderen Objekte, Dinge, Seiende in der Welt, die ebenso Tassen sind, weil ich durch die Erkenntnis des Einzelnen, der einzelnen Form, unmittelbar auch die Art erschaut habe. Und somit kommen wir eigentlich schon zum letzten Teil dieser kleinen, aber feinen Folge, und zwar den Zusammenhang zwischen Nous, Aletheia und der Theorie. Also Wahrheit, wie schon anfangs gesagt, bedeutet nicht eine Übereinstimmung zwischen Wort und Sprache, sondern bedeutet Aletheia, die Unverborgenheit, etwas zu sehen, etwas aufgedeckt, da vielleicht am ehesten gedacht als ein Entdecken, etwas aufdecken und dann wirklich sehen. Die Wahrheit ist also die Kenntnis über das Eidos. Wenn ich also die Tasse vor mir sehe, dann entbirgt sich so gesehen die Form der Tasse, wodurch ich gleichzeitig die Gattung und die Art des Einzelnen und der allgemeinen Tasse kenne. Theoria meint daher eigentlich ein Betrachten, also ein Betrachten der Art, ein Betrachten der Form. Es ist nicht so sehr ein Konzeptualisieren, dass man sich hinsetzt und wie könnten wir uns das am besten vorstellen. Diese Frage stellt sich gar nicht, sondern Theoria ist das Verfahren des Nous, wie es eben die Art oder die Form betrachtet. Damit wird auch klar, wenn Aristoteles sagt, dass das oberste Prinzip der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ist, wieso dieser Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch die größte Erkenntnis bringt. Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch bedeutet einfach, etwas ist oder etwas ist nicht. Es kann nicht beides gleichzeitig sein. Also etwas ist warm oder etwas ist nicht warm. Aber es kann nicht gleichzeitig warm und kalt sein. Das setzt Aristoteles als den Ursprung oder das allgemeinste und sicherste Prinzip. Das macht er auch klar, wenn er sagt, dass zwischen verschiedenen einzelnen Dingen der letzte Unterschied getroffen ist, man das Eidos des jeweiligen Dings bestimmt hat. Aristoteles lässt anders als wir bei der Wahrheit keinen direkten Irrtum zu. Also wir können sagen, wir wissen etwas, aber dann stellt sich am Ende heraus, etwas ist falsch, weil wir uns das falsch vorgestellt haben. Aristoteles kann in dieser Beziehung auf Vorstellung gar nicht reden. Dazu gibt es jetzt ein kleines Zitat. Nämlich das Erfassen und Aussagen ist Wahrheit. Aussagen ist nämlich nicht dasselbe wie Aussagen über etwas. Jetzt der wichtige Part. Das Nicht-Erfassen aber ist nicht Wissen. Eine Täuschung ist bei dem Was nicht möglich, außer im akzidentellen Sinne. Und ebenso wenig bei den nicht zusammengesetzten Wesenheiten. Denn auch bei diesen findet keine Täuschung statt. Ganz wichtig. Im Altgriechischen benutzt Aristoteles hier das Wort Pseudos. Er stellt Pseudos dem Wort Aletheia oder Aletes gegenüber, was jetzt spezifisch an der Stelle wichtig ist. Das bedeutet, auf der einen Seite gibt es die Wahrheit, die nur mit letzter Evidenz erschaut werden kann, und auf der anderen Seite gibt es Pseudos, den Betrug im Sinne von einem Irrtum. Man hat etwas nicht richtig gesehen. Das heißt, sobald du die Welt richtig siehst, kennst du die Welt direkt schon. Und das ist bei uns ein wenig anders, weil wir setzen Wissen nicht damit gleich, dass wir etwas gesehen haben, wie es ist, sondern für uns stellt sich Wissen mittlerweile dar als ein propositionales Wissen. Also ich weiß, dass das eine Tasse ist. Das ist für uns Wissen. Bei Aristoteles ist das aber nicht so, dass wir keine sprachliche Kenntnis über die Dinge an sich haben müssen, sondern dass Wahrheit meint, etwas so zu sehen, wie es ist. Genau, das war der erste Teil von der vielleicht zukünftigen Serie. Vielleicht nehme ich dann wirklich auch noch den guten Nagarjuna mit dran und erzähle ein bisschen über die Erkenntnistheorie im buddhistischen Sinn, also vor allem bei Nagarjuna. Ich werde mich dann nur darauf fokussieren. Aber ganz interessant finde ich hier, dass Aristoteles hier keinen Irrtum zulässt, sondern dass Aristoteles dem Menschen eine Fähigkeit zugesteht, beziehungsweise ein Seelenteil zugesteht, der die wahre Struktur der Welt unmittelbar erschaut, der diese nicht erst prüfen muss, sondern er sieht die Dinge und indem er diese Dinge sieht, erkennt er sie direkt. Und aus dieser Vorstellung von Wissen, von Wahrheit, von dem, was die Welt ist, hat sich unser ganzes Wissenschaftsverständnis entwickelt. Weil der Schritt von dieser Vorstellung, dass Wissen ein direktes ins Auge fassen ist, so im Optischen gedacht, liegt der Schritt nicht weit davon entfernt, dass man sagt, okay, im Endeffekt muss dann Sprache mit der Welt übereinstimmen. Also die Sprache, die Struktur der Sprache, die wir dann eventuell ganz viel später dann beim frühen Wittgenstein wiederfinden, wenn er darüber redet, dass die Struktur, also die sprachliche Struktur identisch ist mit der Struktur der Welt, der Sachverhalte, sehen wir im Endeffekt, dass die Theorie, die Aristoteles in der Metaphysik entworfen hat, ein Nährboden ist für alle Überlegungen, die wir im Westen danach aufgestellt haben. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich aufs nächste Mal wieder. Die Folgen werden jetzt ein bisschen frequenter kommen und ich hoffe, du hörst auch beim nächsten Mal wieder zu. Ciao, ciao!